Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze große weite Welt. Heute ist der 5. April 2021, was gleichzeitig Ostermontag ist. Dieses Format heißt Stabil durch den Wandel und wie immer zuverlässig und überhaupt nicht wandelnd oder gewandelt ist Andreas Popp hier neben mir. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, wir sehen hier gerade durch unser Panoramafenster auf den See, wo man wirklich wunderbar erkennen kann, wie sich das Silbergrau gegenseitig changiert mit einer leichten Nebeldecke heute Morgen drüber. Und es ist trocken. Gestern hat es ganz furchtbar geregnet, aber das war überhaupt kein Problem. Tut der Natur gut, der Frühling beginnt. Und heute ist es trockener, ab und zu mal ein paar Regenschauer. Aber gerade war auch schon ein bisschen Sonne zu sehen. Wir werden also einen wechselhaften kann man ja auch menschlich sein, aber das Wetter ist heute wechselhaft.
Was du nicht bist, du bist natürlich kontinuierlich verlässlich.
Genau, ganz stramm und gerade, alles gut.
Ja, ihr Lieben, es wird auch für uns eine Frühlingswoche liegen. Es wird immer so zwischen 7 und 12 Grad etwa sein. Sonnig, wolkig, bisschen Regen, also ein typisches Aprilwetter. Und es ist etwas zu sehen, was wir so früh noch nie erblicken konnten, nämlich der Ahorn zeigt schon rote Knospen.
Ja, und das ist sehr ungewöhnlich, weil wir wirklich einen milden Winter hatten und jetzt werden wir einfach mal erwarten. Wir haben jedes Jahr eigentlich immer eine Diskussion, dass wir unterschiedliche Wetten abschließen untereinander, Eva und ich. Wann werden die Knospen aufplatzen und endlich alles in einem richtig schönen, saftigen Grün erscheinen?
Grün und rot, weil rot sind ja hier erstmal die Ahornknospen, bevor sie dann aufgehen. Und wir werden versuchen, wenn die Sonne da ist, mal euch ein Foto zu machen. Normalerweise sieht man ja graue Bäume, Millionen aneinanderstehend. Und jetzt ist aber das Grau gewichen einem Rotschimmer.
Ja, wir haben also einen Blick wunderbar in eine hügelige Urwaldlandschaft und da sieht man schon wirklich diesen roten Schimmer komplett konsequent durchstrahlen.
Hatten wir so früh noch nie, aber wie gesagt, wir freuen uns. Ihr Lieben, wir haben viele Themen, deswegen fangen wir an. Wir beginnen mit den USA, mit Joe Biden als US-Präsidenten, der nämlich erste Schritte tut für eine Rückkehr zum Iran-Deal. Und da hat einen sehr aufschlussreichen Artikel Sebastian Thormann bei Tichys Einblick veröffentlicht. Und es heißt hier, Joe Biden will offenbar das Atomabkommen mit dem Iran wieder aufbauen. Damit würde er endgültig einer Neuauflage der Nahostpolitik Barack Obamas betreiben. Dabei ist die in einem einzigen Desaster geendet und keiner wurde so im Stich gelassen wie Israel. Und das Wall Street Journal hat am Freitag berichtet, dass die US-Regierung nächste Woche in Wien indirekte Verhandlungen mit dem iranischen Regime aufnehmen wird über den Atomdeal. Mit dabei werden wohl auch wieder sein Deutschland, Frankreich, also die EU, Großbritannien, Russland und China. Wird es also auch schon wieder eine Menge Meinungsverschiedenheiten geben zu diesem Thema. Und wir erinnern uns, US-Präsident Trump hatte 2018 ja den Austritt Amerikas aus dem 3 Jahre zuvor geschlossenen Deal veranlasst. Und dem zuvor gegangen waren unter anderem von Israels Premier Netanyahu präsentierte Beweise, dass der Iran die Auflagen von Anfang an systematisch unterlief. Und der Austritt aus dem Iran-Deal war auch schon vorher ein Wahlkampfversprechen Donald Trumps gewesen, der gesagt hat, wenn ich Regierungschef werde, dann werden wir da rausgehen, was er gemacht hat. US-Präsident Obama, der ja zuvor Präsident gewesen war, vor Trump, hatte diesen Deal ohne Zustimmung des US-Kongresses ausgehandelt und unterzeichnet. Und es gab in beiden Kongresskammern dazu überparteilichen Widerstand.
Ja, man sieht, dass das Pentagon offenbar die Machtstrukturen wieder maßgeblich im Weißen Haus beeinflusst. Denn es ist zu bezweifeln, dass Joe Biden selbst diese Entscheidung natürlich alleine fällt. Und das meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf seinen Gesundheitszustand, sondern natürlich auch aufgrund seiner Position. Da war ja Donald Trump aus meiner Sicht doch eine Ausnahme, weil er eine eigene Administration eingebaut hatte in diese gesamten Strukturen, die dem alten System natürlich überhaupt nicht passten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass eine riesen Rüstungsindustrie dahinter steht. Und die Amerikaner haben immer auf Rüstung und auch auf Kriege gesetzt und auf Zündeln gesetzt. Und mit dieser Maschinerie haben sie diese Weltmacht irgendwann mal bekommen, auch in Verbindung natürlich mit einem Geldsystem, weil ja der Dollar ja eine Weltleitwährung ist. Und das würde natürlich sehr weit führen, das auszuführen. Aber das führt natürlich jetzt dazu, dass man jetzt glaubt, mit den alten Mechanismen vielleicht die Strukturen wiederherzustellen, wie sie waren. Aber das wird nicht funktionieren, weil wir jetzt natürlich eine komplett neue Situation haben. Wir haben die Seidenstraße, wir haben tatsächlich eine neue Wirtschaftsmacht in Fernost, die für den Amerikaner nicht mehr kalkulierbar ist. Und jetzt versuchen sie erst einmal wieder die Rüstungsindustrie nach vorne zu bringen, Gelder damit zu verdienen, möglichst zu zündeln an allen Ecken, um möglichst auch viel militärisches Gerät in diese Gebiete reinzubringen, die ja auch näher an Russland sind beispielsweise, als wenn die Panzer in Texas stehen würden.
Ja, und die USA zündeln nach wie vor auch in der Ukraine. Das ist ja ein brandheißes Thema. Und wer darüber immer auf dem Laufenden sein möchte, der sollte sich den Kanal von Thomas Röper einfach abonnieren. Anti-Spiegel oder auch Medienkritik, beides sind Kanäle, die unter ein und derselben Flagge, wollte ich gerade sagen, laufen, nämlich von Thomas Röper, deutschsprachiger Journalist, der in Russland lebt. Und der hat auch wieder etwas veröffentlicht über die Eskalation in der Ukraine, nämlich das russische Fernsehen hat darüber berichtet und er hat diesen Beitrag übersetzt und er sagt natürlich, sind diese Nachrichten der Woche im russischen Fernsehen, klingen anders als die Berichterstattung in den europäischen Medien über diesen Ukraine-Konflikt. Also er sagt, die deutschen Medien haben Kiews Schritte zur Eskalation, die ja hier deutlich sichtbar sind, von Januar an verschwiegen, also dem Amtsantritt Joe Bidens, der hat ja auch eine besondere Geschichte und Verbindung zu der Ukraine. Sein Sohn Hunter Biden war ja dort eingesetzt bei einem ukrainischen Energiekonzern und da sind ja Dinge veröffentlicht worden, auch von der New York Post, was nämlich die Machenschaften, die Nutzung dieser Vizepräsidentschaftsfigur Joe Bidens unter Obama angeht. Und da hat man wohl ordentlich, wie nennt man das, Vetterliswirtschaft geübt. Ne?
Naja, und ich denke ja auch, dass der ehemalige Präsident der Ukraine, Poroschenko, natürlich noch weiterhin die Fäden zieht in Verbindung mit Joe Biden. Und das sieht man sehr deutlich an den Umschwung des aktuellen Präsidenten Zelensky, der jetzt mittlerweile mehr in der alten Richtung unterwegs war, genau das Gegenteil also von dem macht, als das, was er in seinem Wahlkampf versprochen hatte. Und wir sehen, der US-amerikanische Einfluss ist klar. Man will den Osten der Ukraine unbedingt in seine Hand bekommen, denn da besteht die Gefahr, dass man Bahnschienen durchlegen kann und man könnte dort tatsächlich die Transporte von Fernost, die Warengüter über die neue geplante Seidenstraße dann vollziehen. Ich reite darauf rum, weil immer wieder klar sein muss, dass das einer der wesentlichen Punkte ist.
Ja, also es geht um die Versorgung von, sag nochmal die Punkte, von wo bis wo wird die Seidenstraße gebaut?
Ja, die Seidenstraße hat zwei Wege, einmal über dem Wasserweg, aber jetzt geht es über den Landweg und die ist jetzt sehr stark nach Norden geplant worden. Das geht über China, über Luruang, das ist also eine Industriestadt, über Kasachstan, dann durch Russland, russisches Gebiet und dann könnte es durch die Ukraine laufen. Und von dort aus dann weiter zum Beispiel in die Slowakei und dann nach Wien. Oder andersrum wäre es natürlich auch über Weißrussland und dann über Polen nach Duisburg. Das wird sich zeigen. Und Polen und Ukraine, das muss man sich einfach mal ansehen auf dem Globus. Das ist am besten, weil da kann man am besten auch die Struktur der Erde erkennen. Es ist eine Verbindungslinie von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Und das ist ein Damm, der da künstlich ist, wenn man beide Länder unter Kontrolle hat. Und wir wissen das auch in Polen. Sehr viel amerikanisches Militär vorherrscht und da merkt man, dass man hier offenbar einen Damm aufbaut.
Ja, und in der Ukraine ist letzte Woche schon mobil gemacht worden. Das heißt, die Kriegstrommeln werden geschlagen. Und ich lese euch die Übersetzung kurz vor, die Thomas Röper vom russischen Fernsehen für uns gemacht hat. Also, da heißt es: Schlechte Nachrichten aus der Ukraine. In Kiew spricht man mehr und mehr von Krieg. Auf der Webseite des ukrainischen Verteidigungsministeriums wurde ein Bericht über die Telefongespräche von Verteidigungsminister Andrei Taran mit seinem amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin veröffentlicht. Taran hat dabei Russland natürlich militärische Aggression vorgeworfen und Austin versprach der Ukraine militärische Unterstützung. Wörtlich, der US-Verteidigungsminister betonte, dass die Vereinigten Staaten im Falle einer Eskalation der russischen Aggression die Ukraine nicht allein lassen werde. Das sind ja schon sehr deutliche Aussagen.
Ja, zumindest das sind auch Fakten, die da vermeintlich genannt werden, die schlichtweg nicht stimmen. Denn wo ist die russische Aggression? Die verlegen lediglich auf ihrem eigenen Land ihre Truppen und das dürfen sie auch, um nämlich ihre Grenzen zu schützen, während die Amerikaner amerikanische Truppen in der Ukraine. Und ich glaube, es gibt keine US-amerikanisch-ukrainische Grenze. Da ist noch ganz viel Wasser zwischen. Was machen die denn da überhaupt? Das wird ja überhaupt nicht hinterfragt.
So sehr schön gesagt, dass da keine Verbindung ist. Pentagon-Sprecher John Kirby seinerseits fügte in diesem Gespräch hinzu, Austin Lloyd habe in diesem Gespräch die Eskalation der Eskalationen russischer Provokationen verurteilt und die Position von US-Verteidigungsminister Austin klargestellt. Er bekräftigte, so heißt es wörtlich, auch das Engagement der USA, die Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte aufzubauen, um sich wirksamer gegen die russische Aggression zu verteidigen. Also es heißt, das ukrainische Militär wird durch Amerika unterstützt.
Ja, natürlich. Und wenn wir dann noch wissen, aus diesen ganzen Ukraine-Konflikten, die wir hatten, damals mit der Farbenrevolution, dass die ukrainischen Söldner, die dort rumgelaufen sind, sogar mit SS-Zeichen auf den Helmen herumgelaufen sind. Und da fragt man sich, wie die US-Amerikaner so etwas noch unterstützen. Und da muss der Vergleich erlaubt sein, als 1938 das Time Magazine in USA Adolf Hitler als Mann des Jahres gekürt hatte, 1938 in USA im US-amerikanischen großen Time Magazine. Da fragt man sich natürlich, nach welchen Kriterien wird hier eigentlich gearbeitet, wenn man sich im Nachhinein die Geschichtsbücher ansieht, nachdem man dann die Befreiungen gestartet hat.
Ja, und hier heißt es weiter, also Herr Kirby erinnert daran, dass Washington der Ukraine in den vergangenen 5 Jahren mehr als 2 Milliarden Dollar für den Bereich der Sicherheit bereitgestellt habe. Dieses Geld ist Kiew zu Kopf gestiegen, heißt es in dem Bericht, und jetzt zieht es den Krieger in die Schlacht. Ihre Vorbereitungen rechtfertigen sie plötzlich mit den regelmäßig stattfindenden russisch-weißrussischen Militärübungen. Dabei ist bei Sapat 21, also das findet derzeit alljährlich statt, das ist also tatsächlich, wie Thomas Röper erläutert, nichts Neues, auch wenn es im Osten so oft dargestellt wird. Also dabei ist bei Sapat 21 nichts Neues geplant, aber es werden eben echte Ängste geschürt. Und es wurde auch über das erste Telefongespräch zwischen den Präsidenten Joe Biden und Herrn Zelensky aus der Ukraine berichtet. Informationen darüber gibt es kaum, aber laut dem Weißen Haus hat Präsident Biden die anhaltende Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine angesichts der anhaltenden russischen Aggression im Donbass und auf der Krim bestätigt. Und hier heißt es weiter, die Bedeutung all dieser diplomatischen Fragmente kann man beispielsweise mit einem Blick auf die jüngste Rede des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, der Mann heißt Komtschak, im Parlament beurteilen. Er klang, so heißt es in dem Bericht des russischen Fernsehens, recht aggressiv und versicherte den Abgeordneten, dass die Ukraine zu einem Krieg mit Russland bereit sei. Unser gemeinsames Ziel ist es, heißt es, den Krieg zu gewinnen, einen dauerhaften Frieden zu gewährleisten und die territoriale Integrität wiederherzustellen. Und das erfordere die Konsolidierung der Kräfte des ganzen Volkes. Ja, Andreas, man muss schon noch mal was dazu sagen, denn das heißt ja, dass hier ein Krieg angekündigt wird, ganz offen, und dass die USA sagen, jawohl, und wir werden mit der Ukraine den Krieg gegen Russland führen.
Ja, es ist sehr spannend, weil es gibt ja tatsächlich auch in der Geschichte einen sehr starken Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Das darf man auch nicht vergessen. In den 30er Jahren, ich glaube 1933 oder 35, haben die Russen mal versucht, die Ukraine mehr oder weniger auszuhungern durch einen Boykott der Weizenentnahme. Das heißt, man hat also alle Getreidearten, die man rausgezogen hat aus den Schwarzerdefeldern. Das ist ja eins der fruchtbarsten Gebiete der Welt. Deshalb ist die Ukraine auch so interessant. Und man hat die quasi abgezogen und viele Ukrainer verhungern lassen. Diese Geschichten gelten natürlich immer noch. Die laufen immer noch durch die Familien rum. Aber vor allem eben halt in dem westlichen Teil der Ukraine. Es gibt aber auch einen östlichen Teil in Russland. Und das darf man auch nicht vergessen. Wenn man nämlich weiß, dass die russische Revolution 1917 auch von US-amerikanischen Kräften mit stark initiiert wurden. Also diese Farbenrevolution und diese ganzen Dinge, die sind ja nicht von irgendwoher. Und die Sowjetparadies, was entstanden war, natürlich auch wieder dem Spiel der Mächte, nämlich diese kalten Kriege, inszeniert haben, die ja letztendlich immer dazu dienen, der Wirtschaft Erfolge zu verbringen, nämlich zum Beispiel die Rüstung aufzubauen und so weiter. Dann wird das relativ klar. Ukraine ist leider ein Spielball der Großmächte gewesen. Und das schon seit Jahrhunderten. Und das ist das Tragische an der Geschichte. Man könnte jetzt Frieden reinbringen. Und jetzt sind die US-Amerikaner dabei und zerstören eben halt mit dieses Land.
Andreas, welche Rolle spielt denn der Schulterschluss Russlands mit China, der in den letzten Monaten immer deutlicher hergestellt wurde?
Ja, das ist der größte. Das ist ja ein Riesenproblem, was US-Amerika hat. Joe Biden, Hunter Biden und auch viele andere große Leute, die die Machtstrukturen führen oder zumindest maßgeblich beeinflussen, wie Klaus Schwab vom WEF, wo auch selbst in seiner Familie Verbindungen nach China sind. Man versucht, die Chinesen mehr oder weniger auch in ihre eigenen Gedankenstrukturen reinzubringen. Die Chinesen sind aber in ihrer Mentalität halt anders und man merkt auch, dass sie sich der Vermischungsagenda nicht so unterlegen. Wir haben ja eine andere Art von Rassismus gegenüber in der dunkelsten Zeit, von der Reinhaltung der Rasse zur Vermischung der Rasse, und beide sind rassistische Modelle und da macht China nicht mit. Das sehen wir sehr deutlich auch hier, zum Beispiel in Kanada gibt es viele Chinesen beispielsweise, und die sind immer mehr oder weniger auch unter sich, auch die Verbindungen, die Ehen, die sie eingehen, sind mehr oder weniger immer auf ihrer eigenen ethnischen Gruppe zu finden. Und das ist etwas, was natürlich dieser westlichen Welt überhaupt nicht passt.
Ja, aber ich wollte eigentlich auch noch mal zurückkommen auf die Power, die natürlich Russland durch die Unterstützung Chinas mehr und mehr jetzt bekommt. Das heißt, wenn wir über die Weltmächte sprechen und Ost gegen West beziehungsweise West gegen Ost betrachten wollen, dann kann man ja eventuell USA, EU und so weiter in eine Seite packen und jetzt aber nicht mehr alleine gegen Russland, sondern China steht mehr und mehr mit allen Komplexen hinter Russland.
Ja, also hier gilt es auch wieder, die ethnischen Strukturen des Patriotismus in China rübergehend nach in die Mongolei oder auch in dem heute noch russisch geprägten Kasachstan, ich kann sogar sagen russisch kontrollierten Kasachstan, und auch Russland selbst. Dort gibt es ja noch die alten Strukturen der Völker. Da gibt es die Leute aus Sibirien, da gibt es die Menschen dann aus der Mongolei und eben halt aus Kasachstan. Das sind auch wiederum ähnliche, aber trotzdem verschiedene Mentalitäten. Das heißt, es ist eigentlich ein bisschen die alte Welt. Und die verbindet sich gerade und bildet eine ungeheure Kraft natürlich, eine militärische Kraft, aber auch eine Kraft der Größe. Alleine ist Russland ist das flächenmäßig größte Land der Erde und China das bevölkerungsmäßig größte Land der Erde. Also wir dürfen nicht vergessen, dass China doppelt so groß ist wie die Bevölkerung von Europa und USA zusammen. Das ist ja eine gigantische Dimension, die da auch hintersteht.
Ja, und wir kommen zu einem Telefonat, das Herr Putin, Wladimir Putin, der russische Präsident, mit Angela Merkel, der deutschen Bundeskanzlerin, und dem französischen Staatschef Macron am Telefon geführt hat, unter anderem über die Ukraine. Auch hier berichtet das russische Fernsehen, dass die Pressestelle des Kremls dazu Stellung bezogen habe zu diesem Telefonat. Und da heißt es, während eines ausführlichen Meinungsaustauschs über die Lage in der Ukraine wurde die Alternativlosigkeit des Minsker Abkommens aus dem Jahr 2015 als Grundlage für die Lösung des inneren Konflikts in dem Land, also in der Ukraine, bestätigt. Das Minsker Abkommen, ganz kurz, zielt ja auf eine Deeskalation und Befriedung des seit 2014 in der Ostukraine herrschenden Kriegs, und es zielt vor allem auf eine politische Beilegung des Konflikts. Und unterschrieben haben damals oder zugestimmt die USA, Herr Putin, auch Herr Poroschenko und natürlich auch Walter Steinmeier für Deutschland und der französische Außenminister Laurent Fabius damals. Also das heißt, Russland besteht darauf, während ja die westlichen Länder mehr und mehr sich von diesem Minsker Abkommen abwenden. Das heißt, das könnte auch noch mal so eine Initialzündung sein, dass man sich an dieses Abkommen nicht mehr hält. Und der russische Präsident hatte betont in diesem Telefonat, wie wichtig es sei, dass die Regierung Kiews alle zuvor auf höchster Ebene getroffenen Vereinbarungen erfüllt. Vor allem die Aufnahme eines direkten Dialogs mit Donetsk und Lugansk und die Lösung der rechtlichen Aspekte des Sonderstatus des Donbass. Und auf russischer Seite wurde ernste Besorgnis über die von der Ukraine provozierte Eskalation der bewaffneten Konfrontation auf der Kontaktlinie und über die faktische Weigerung geäußert, die im Juli 2020 in dieser Kontaktgruppe vereinbarten zusätzlichen Maßnahmen zur Stärkung der Waffenruhe umzusetzen. Also wie es man auch dreht und wendet, es scheint wirklich, dass Russland, das liest du natürlich in westlichen Medien, in den alten Medien nicht, sondern dass Russland besorgt ist, dass Russland versucht zu deeskalieren, aber von der anderen Seite sieht das schon anders aus.
Ja, also ich habe ja selbst Kontakte auch zur Ostukraine, und da kann man ganz klar feststellen, dass dieser Krieg vielleicht auch in eine Richtung einer Erlösung geht. Die haben nämlich mittlerweile auch irgendwann ein Problem, das sie nicht mehr durchhalten können. In den Ostteilen, gerade Donetsk, das ist tatsächlich ein Gebiet, in dem ein Elend herrscht und auch eine Abschottung der Westukraine, also der amerikanisch geprägten Ukraine, um es mal ganz klar zu sagen, dass die natürlich verhindern, dass es denen in irgendeiner Form gut geht. Das heißt, die Humanität, die menschliche Hilfe, die fehlt dort komplett. Die medizinische Versorgung ist ein Fiasko. Geld gibt es überhaupt kein. Hunger ist da. Das ist tatsächlich so. Und die russischen Hilfslieferungen werden boykottiert von der Westukraine. Das sind eben halt die Probleme. Es ist interessant, dass das Thema jetzt auch wieder hochkommt und es auch vielleicht einfach mal um die Menschen geht. Gerade wo doch die westliche Wertegemeinschaft permanent von Humanität spricht, aber vor allem in Ländern, wo auch zum Beispiel viel Öl vorhanden ist. Und das ist in der Ukraine jetzt hier natürlich im Osten nicht. Da geht es um was anderes.
Ja, oder andere Rohstoffe, ne? Also gibt ja viele Länder. Thomas Röper sagt, für den Donbass ist die alarmierende Situation auch ohne Berichte über militärische Garantien aus Amerika an Kiew klar. Die Zahl der Soldaten der ukrainischen Streitkräfte im Donbass wurde in letzter Zeit unter dem Deckmantel der Rotation um ein Drittel erhöht. Das Minsker Abkommen ist vergessen, sagt er. Im Donbass spürt man das alles schon. Zum ersten Mal seit Ende Juli wurde das Gebiet der Luganska Republik beschossen. Und die Eskalation ist offensichtlich. Ja, wir haben ja auch in den Nachrichten gelesen, dass es die ersten Toten da gegeben haben soll. Und hier wird noch weiter berichtet, dass der Vertreter der Ukraine in der trilateralen Kontaktgruppe zum Donbass, Alexei Arestovich, erläutert hat, was zum Beispiel der Sinn der kommenden NATO-Manöver Defender Europe 2021 im Mai und Juni ist, was ja auch in Deutschland sehr spürbar ist. Man sieht ja da das Kriegsgerät überall schon. Er sagt wörtlich, Defender Europe 2021 bedeutet übersetzt Europa schützen. Der Sinn ist, dass von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, nun lassen Sie es uns offen sagen, der Krieg gegen Russland geübt wird, die bewaffnete Konfrontation mit Russland trainiert wird. So wird es von der Seite dargestellt. Das ist natürlich, Andreas, Deutschland ist da wieder auch involviert. Und es geht ja jetzt auch darum, sollte es tatsächlich dort zu einem Krieg kommen, was wir wirklich uns nicht wünschen sollten, dann wäre natürlich Europa und Deutschland als Schlüsselland in der Mitte möglicherweise mit involviert.
Ja, natürlich. Das ist ja nun tatsächlich das große Krisengebiet. Europa liegt zwischen den beiden großen Weltmächten. Man muss aber eines natürlich dazu sagen, dass die militärischen Aktionen der USA und auch der NATO nicht den Hauch einer Chance haben gegen die übermächtige militärische Situation in Russland. Ich sehe aus meiner Situation eher aus meiner Sicht, dass man Russland reizt und das schon seit Jahrzehnten. Man will sie reizen, dass sie endlich losschlagen. Sie wollen endlich einen Kriegsgrund provozieren, um dann gegen Russland tatsächlich vorgehen zu können, indem man sagt, okay, wenn wir den Russen so lange reizen, den Iwan, so wird das dann auch noch abfällig gesagt, dann kriegen wir ihn irgendwann so weit, dass sie sagen, jetzt reicht's uns, wir drücken jetzt auf den Knopf und rücken jetzt einfach vorwärts in europäisches Gebiet und dann haben sie endlich ihren Kriegsgrund. Das Ganze wird immer offensichtlicher und in Wirklichkeit macht Russland aber nicht mit, weil sie sehr intelligent sind. Sie hängen mit China natürlich ganz klar zusammen und sind dabei, gerade neue ökonomische Prozesse zu planen und das läuft relativ ruhig. Man hört ja von Wladimir Putin relativ wenig. Der hat nämlich relativ viel zu tun mit konstruktiven Aufgaben aus seiner Sicht, die übrigens auch eine Bedrohung für Europa darstellen. Das geht jetzt nicht darum, jetzt die guten Russen und die guten Chinesen gegen jetzt die bösen Amerikaner, sondern es geht darum, dass diese geballte Machtanhäufung im Zentralismus, wie wir es erleben, auf allen Seiten niemals gut sein kann. Wir müssen natürlich nach wie vor immer wieder betonen, dass wir auf Regionalisierung, auf die Völker, auf die Einzelnen Rücksicht nehmen, auf die einzelnen Mentalitäten, auf die Ethnen. Das hat was mit Humanität zu tun und nicht dieser Tiegel, der hier produziert werden soll von westlicher Welt, gegen den sich jetzt China und Russland wehren. Aber wenn sie dann die Macht haben, die Gefahr besteht, dass sie dann natürlich auch diese Verwerfungen weiterführen auf anderer Ebene. Wenn zu viel Macht zentralisiert wird, geht es immer nach hinten los und irgendwann bricht dieses System zusammen. Und anstatt damit aufzuhören mit dem Pendel, es schlagen zu lassen, wie es die Wechselwirkungen in den Gesetzen der Natur geben, könnte man einfach sagen, lasst uns auf die Regionalität zurückkommen. Aber ich glaube, das kommt auch noch, denn wir befinden uns im jüngsten Gericht, aus meiner Sicht.
Ja, und mitten im Nadelöhr. Also genau. Da müssen wir auch noch durch. Es wird Unebenheiten geben. Es wird auch Einschnitte geben, das ist ganz klar. Wir hoffen, dass es nicht zu einem Krieg kommen wird und das muss auch nicht wirklich sein. Aber es ist wichtig, dass wir doch die Dinge hier von einer anderen Seite auch beleuchten, als es die alten Quantitätsmedien im westlichen Bereich tun. Zum Beispiel die Tagesschau hat gemeldet heute, dass der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell der Ukraine im Konflikt mit den pro-russischen Rebellen im Osten des Landes, so heißt es hier, Unterstützung zugesichert hat. Mit großer Sorge verfolge man die russischen militärischen Aktivitäten rund um die Ukraine, so Borrell gestern Abend nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba auf Twitter. Und er sagt, unerschütterliche EU-Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine. Das scheint jetzt ein gängiger Begriff geworden zu sein. Territoriale Integrität der Ukraine. Und Deutschland und Frankreich, die haben sich auch zu Wort gemeldet. Sie zeigten sich besorgt über die steigende Zahl der Waffenstillstandsverletzungen, nachdem sich die Lage ja inzwischen stabilisiert habe. Wörtlich, wir beobachten die Situation, insbesondere die Bewegungen russischer Truppen, sehr aufmerksam und rufen die Parteien zur Zurückhaltung und sofortigen Deeskalation auf. Das klingt ja gut und es klingt auch richtig.
Theoretisch ja, auf der anderen Seite passt es natürlich auch wunderbar ins Konzept, denn die NATO-Staaten Frankreich und Deutschland stehen natürlich dann hinter ihren sogenannten Verbündeten, nämlich den USA, auch in der Ukraine. Und damit kann man natürlich auch im schlimmsten Fall sogar eine Gefahr für Europa heraufbeschwören, die man dann eventuell sogar mit dem Verteidigungsfall oder mit der Verteidigungsgefahr, nämlich mit der Gefahr eines militärischen Übergriffs von russischer Seite in Verbindung bringen könnte. Und das spielt natürlich dann wieder eine große Rolle im Grundgesetz. Und da kommt dann natürlich auch wieder dann die Frage der Mikrobe mit ins Spiel, die ja auch ein Teil dieser Kriegsmaschinerie ist. Das gehört ja zusammen, das ist gar nicht direkt zu trennen, aber da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, wenn wir uns über andere Dinge unterhalten.
Ja, wir sind schon mitten im Mikrobenthema, wir springen da rein. Und zwar hat ja die deutsche Kanzlerin Angela Merkel Äußerungen getan, die darauf hinweisen, dass offenbar die Lockdown-Maßnahmen noch weiter verschärft werden. Die Bild-Zeitung hatte es genannt, einen bundesweiten Knallhart-Lockdown, einen Bundes-Lockdown, und der soll nach Ostern jetzt folgen. In Anbetracht der ernsten Lage sollen also jetzt noch viel härtere Maßnahmen geplant werden. Dein Lieblingsberater Herr Lauterbach hat sich da vielfach drüber geäußert und sagt unbedingt also jetzt eigentlich alles zumachen. Es sollen ja auch, wie der Spiegel berichtet hat, die Abitursprüfungen nicht stattfinden, weil das angesichts des hohen Inzidenzwertaufkommens nicht mehr tragbar sei. Und Frau Merkel hält also die derzeit geltenden Regeln nicht für ausreichend. Schon bei den letzten Beratungen hatte sie ja deutlich gemacht, dass die Maßnahmen ihr längst nicht weit genug gehen. Und dann waren ja die Ministerpräsidenten gegen sie. Und Herr Drosten hat sie wieder unterstützt als Chefvirologe der Bundesregierung. Und Frau Merkel hat also nochmal unterstrichen, dass eine Änderung auch des Infektionsschutzgesetzes noch im Gespräch sei. Die Entscheidungen darüber würden aber erst nach Ostern fallen. Und vielleicht ist das nicht ganz uninteressant in diesem Zusammenhang. Also es scheint darauf hinauszulaufen, dass die Kanzlerin versucht, die Entscheidungen ins Kanzleramt zu holen und die Länderchefs mehr oder weniger zu entmachten und außen vor zu lassen.
Ja, also man merkt ja sehr deutlich das Demokratieverständnis. Und wir haben ja eine Situation, weil de Maizière spricht ja davon, Thomas de Maizière, Cousin von Lothar de Maizière übrigens.
Und ehemaliger Bundesinnenminister.
Richtig. Und derjenige, der auch Frau Merkel mit ins Amt gebracht hat. Da legt er irgendwie immer so ein bisschen Wert drauf. Und er fordert quasi sogenannte Notstandsgesetze, mit denen man dann das durchzieht. Das hat man schon mal versucht 1968 und ist dann daran gescheitert, weil Notstandsgesetze sind Ermächtigungsgesetze und Ermächtigungsgesetze sind die Problematik, mit denen das Dritte Reich aufgebaut wurde, mit diesen Problemen. Und Notstandsgesetze gibt es in der Bundesrepublik bisher nicht, auch wenn andere Menschen das sagen. Ich hatte gestern da ein längeres Gespräch mit einem internationalen Verfassungsrechtler, der wirklich sich in diesen Themen bis ins Detail auskennt. Und es gibt also quasi Notstandsgesetze nur im Rahmen einer Regelung des Verteidigungsfalles. Und der innere Notstand ist nicht im Grundgesetz geregelt, sondern lediglich der Verteidigungsfall. Und das ist kein pauschaler Notstand. Also es hat einen Versuch gegeben, eben halt das schon mal zu machen. Es wird geregelt im Paragraphen, in Artikel 115h des Grundgesetzes. Und da steht zum Beispiel drin, also erstmal in dem A, die Feststellung, dass das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht, der sogenannte Verteidigungsfall, trifft der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates. Sehr spannend, das passt hier natürlich hervorragend auch zu diesem ukrainischen Konflikt, den man jetzt schon diskutiert und sagt, oh, 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 da könnte was auf uns zukommen. Die Russen wären ja sehr aggressiv mit ihrer Truppenbewegung und so weiter. Wie schnell lässt sich da natürlich ein Verteidigungsfall ausrufen? Und das hätte natürlich schon ein Problem, weil mit der Verkündung des Verteidigungsfalles geht die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte auf den Bundeskanzler über. Das steht dann im Artikel 115b. Und das ist natürlich schon eine gewaltige Aussage, die dahinter steht, nämlich die komplette Machtübergabe. Die führt sogar dazu, dass man die Bundestagswahl verlegen könnte. Also auch das spielt eine Rolle. Sollte man feststellen, dass in der Bundestagswahl im Herbst Herbst die Chancen für die CDU nicht so gut sein sollten oder für die GroKo, dann kann man das ganz einfach regeln. Denn in 115h steht drin, während des Verteidigungsfalles ablaufende Wahlperioden des Bundestages oder der Volksvertretungen der Länder enden 6 Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles. Also es ist natürlich hochgradig. Und im Absatz 2 steht dann drin, wird eine Neuwahl des Bundeskanzlers durch den gemeinsamen Ausschuss erforderlich, so wählt dieser einen neuen Bundeskanzler mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Der Bundespräsident macht dem gemeinsamen Ausschuss einen Vorschlag. Bedeutet also, nehmen wir mal an, der Bundespräsident würde jetzt sagen, wir lassen die Wahl ausfallen, Frau Merkel will aber auch keine Bundeskanzlerin mehr sein, weil sie zum Beispiel in die UN reingeht, nach New York, was auch immer, was sie dann noch für Optionen hat. Und dann sagt man, jetzt wird Herr Söder beispielsweise Bundeskanzler, dann könnte das quasi ohne Wahlen einhergehen im Rahmen dieses sogenannten Verteidigungsfalls. Und das bedeutet, dass also quasi alles mehr oder weniger komplett in allen Bereichen, nicht nur im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes gemacht werden könnte, dass die Alleingewalt dort liegt, sondern tatsächlich in allen Bereichen, bis hin zur militärischen Gewalt, die der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler unterliegt. Also eine nicht ungefährliche Situation.
Ja, oder Annalena Baerbock von den Grünen, die ja auch zu den Young Leaders des WEF gehört.
Ja, da gibt es ja sehr viele kompetente Personen in der Politik, die also nur darauf warten, die Macht dann zu übernehmen.
Ja, und vielleicht schaut ihr euch mal an, geht mal unter dem Begriff Bundestagswahl zu Wikipedia, denn da steht ja auch sehr spannend drin, die Bundestagswahl dient der Bestimmung der Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Sie findet nach Artikel 39 des Grundgesetzes grundsätzlich alle 4 Jahre statt. Die Wahlperiode kann sich jedoch im Falle der Auflösung des Bundestages verkürzen oder im Verteidigungsfall verlängern. Also, das ist ja auch eine interessante Aussage.
Es steht sogar ganz konkret drin, für die Dauer des Verteidigungsfalles ist die Auflösung des Bundestages ausgeschlossen und insomit kann gar keine Wahl stattfinden.
Ja. Ja, und ich komme noch mal zu dem, was der ehemalige Bundesinnenminister und Verteidigungsminister ist er ja auch gewesen, Thomas de Maizière von der CDU, gefordert hat. Nämlich, er fordert eine Grundgesetzänderung, um für künftige Krisen in Deutschland die Möglichkeit eines befristeten Ausnahmezustandes zu schaffen. Also erstmal ganz kurz noch vorher, bevor ich das vorlese, die Frage, Andreas, wer holt denn jemanden wie Herrn de Maizière plötzlich aus der Mottenkiste? Welche Rolle spielt er?
Ja, das ist eine ganz kuriose Aussage von diesem Mann, der eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt in der offiziellen Politik. Was im Hintergrund läuft, das entzieht sich natürlich auch unserer Kenntnis. Aber dass er plötzlich mit solch einer Situation hervorgaloppiert, mit dem 1933 tatsächlich eine neue Struktur ebenfalls eingeführt wurde, nämlich mit einer solchen unglaublichen Ermächtigung, das sollte einen schon Gedanken machen.
Ja, also er sagt, die gegenwärtigen Entscheidungsverfahren, zum Beispiel die Ministerpräsidentenkonferenz, die ja Frau Merkel gerade so viel Ärger bereiten bei ihren harten Bundes-Lockdown-Maßnahmen, die seien für die Normalfälle gut, doch sie verlangten zu viel Zeit, so mit de Maizière. Und er hat das alles gesagt in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er sagt, in der Krise brauche man Tempo, Verbindlichkeit und klare Verantwortlichkeiten. Dafür sei die Regelung eines Ausnahmezustandes für Deutschland unerlässlich. Mögliche zukünftige Krisen könnten laut de Maizière zum Beispiel sein, und jetzt Ohren auf, ein Cyberangriff, ein Stromausfall oder länderübergreifende Waldbrände. Falls es dazu komme, schlägt der frühere Minister die Bildung eines alle Ressorts und alle Ebenen übergreifenden Krisenstabs mit neuen Durchgriffsrechten und einem Weisungsrecht gegenüber den Ländern vor. Das klingt für mich nach Diktatur, sorry.
Ganz klare Diktaturaussage, die hier gefordert wird. Er sagt also, nur in der Diktatur sind diese Probleme lösbar. Und er will hiermit offenbar eine Demokratie, nämlich die Subsidiarität. Und die besagt, dass die einzelne Person im Rahmen eines Volkes die maximale Male Freiheit haben muss, über sich selbst und über seinen Weg entscheidend zu verfügen. Und dass keine übergeordnete Institution das darf. Und daraus gibt es auch den Föderalismus, der daraus entsteht, dass natürlich die kleinen Einheiten vor Ort mehr für ihre Völker, für ihre Menschen tun können, weil sie natürlich besseren Überblick haben. Weil natürlich zum Beispiel eine Werftenkrise in Rostock ist natürlich eher zu klären als beispielsweise in Sindelfingen. Und eine Automobilkrise wäre natürlich in Sindelfingen besser zu klären als in Rostock, weil dort vor Ort natürlich auch entsprechende Erfahrungen herrschen. Und hier findet also ein Gießkannensystem statt, das eine Diktatur von oben sagt, und ich weiß pauschal, mit welchem Gesetz für alle alles gut ist. Und das ist natürlich eine absurde, die die Demokratie ja gerade ausschließen will und hier wieder eingeführt wird. Es ist unfassbar, was da gerade gefordert wird.
Es wird gefordert. Es wird nicht eingeführt, aber die Schritte dahin sind vielleicht kurz. De Maizière sagt auch, dass über den Einsatz der Bundeswehr im Inneren diskutiert werden müsse. Soldaten sollten zum Beispiel in Krisen Gebäude und Gebiete sichern oder den Verkehr regeln können. Zwar sollten sie keine Festnahmen oder Hausdurchsuchungen durchführen. Es gehe also nur um unterstützende hoheitliche Aufgaben unter Führung der Polizei. Aber wir sehen ja, wie kurz die Schritte zum nächsten Thema immer sind.
Ja, das kann man ganz deutlich sehen.
Ja, und wir kommen also... Das sind so einige Diskussionen. Ihr werdet bei uns ja immer im Kanal Berichte dazu finden. Behaltet auch das Thema ruhig im Auge. Aber viele machen ja inzwischen, die sagen einfach, ihr bereitet das im Podcast auf. Eigentlich muss ich gar nichts mehr lesen. Stimmt auch.
Ja, so ist es.
Ja, und dann gibt es eine Meldung, die ist veröffentlicht worden von einem Herrn Neil Clark. Und zwar hat diese Meldung veröffentlicht RT Deutsch, also ein russisches Portal. Und die Überschrift lautet Plädoyer gegen Pandemie-Notstandsermächtigungsvertrag nach Machart von Macron, Merkel und Johnson. Und hier heißt es also, dass diese genannten Staatsleute, also der britische Regierungschef Johnson, der französische Macron, die deutsche Kanzlerin, die Welt ermahnen, eine internationale Regelung zum Schutz vor der Mikrobe und anderen Pandemien zu entwickeln. Und zwar sagen sie eben auch, dass eine Art Notstandsgesetz auch für die im Verbund herrschen müssten. Es heißt also wörtlich, die Staaten sollten stärker gemeinsam agieren, also sozusagen als globale Kraft. Die Versuchungen des Isolationismus und des Nationalismus sollten gebannt werden, also alles andere als das, was du hier gerade vorgeschlagen hast, Andreas. Und die Herausforderungen angegangen werden, die nur, klingt sehr gut, gemeinsam im Geist der Solidarität und Zusammenarbeit zu bewältigen waren. Frieden, Wohlstand, Gesundheit und Sicherheit. Und das ist der Aufruf von 24 führenden Politikern der Welt, allen voran eben die drei genannten aus Europa, der Ruf nach einem neuen globalen internationalen Vertrag zur sogenannten Pandemieprävention und Vorsorge. Dieser Brief wurde veröffentlicht in der Daily Telegraph und an Zeitungen auf der ganzen Welt versandt, zum Beispiel auch an die FAZ, die diese Briefe auch veröffentlicht haben. Im Brief werden wiederholt Wörter und Begriffe und Phrasen wie Solidarität, globale Gemeinschaft bzw. Öffentlichkeit, internationale Zusammenarbeit und Schutz gedroschen, heißt es in dem Artikel von RT Deutsch. Um uns allen das Gefühl zu geben, dass das, was da vorgeschlagen wird, zu unser aller Wohl ist. Doch stimmt das wirklich? Wörtliches Zitat: Die Pandemie wird als Vorwand für eine gewaltige Machtergreifung durch transnationale Eliten, die man nicht zur Verantwortung ziehen können wird, ausgenutzt. Es ist bezeichnend, dass überall im Westen verschiedene Staatschefs genau dieselbe Agenda verfolgen. Und weiter heißt es, wer zwischen den Zeilen liest, kann klar erkennen, bei diesem Plan geht es zwar angeblich um Pandemien nach der Covid-Krise, aber in Wirklichkeit will man damit sicherstellen, dass die drakonischen Maßnahmen, die seit 2020 verhängt werden, so lange wie möglich beibehalten bleiben sollen. Und das Mantra, dass niemand sicher ist, solange nicht alle sicher sind, das so wörtlich in diesem Brief auftaucht, sagt uns, wie schon zuvor Angela Merkel und andere Globalisten andeuten, dass die Beschränkungen der Welt nicht aufgehoben werden können und werden, bis alle Menschen auf der Welt zum Beispiel geimpft sind.
Ja, wir merken hier dieser Feudalismus, der sich hier offenbart, der aus der Parteiendemokratie herauskommt. Das ist also die Verachtung der Völker. Man manipuliert sie nach der Psychologie der Massen, wie es Gustave Le Bon beschrieben hat, oder Edward Bernays, der die das ganz deutlich beschrieben haben, wie man Menschen mehr oder weniger intellektuell enteignet, sie auch geistig kastriert, dass sie nicht mehr in der Lage sind, selbst für sich zu entscheiden. Und das wirft man ihnen dann vor, indem man sagt, nur durch eine zentrale Entscheidung von uns, weil ihr Volk, ihr seid ja viel zu dumm. Man muss sich das mal vorstellen, dass es Diener des Volkes sind, die gewählt werden. Das sollen die Politiker sein im Rahmen einer Demokratie, die sich dermaßen verachtend mit dem Volk auseinandersetzen. Dann kommt die Schulbildung dazu, die tatsächlich die Menschen nicht ausbildet, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen, sondern mehr oder weniger abrichtet, zu funktionieren im Rahmen ihres Feudalismus, den sie Demokratie nennen. Und hier fliegt das Ganze natürlich offen auf. Und man hält das Volk für zu dumm auf regionaler Ebene, auf familiärer Ebene, auf eigener Ebene. Und ich sage ganz ehrlich, ein Vater, eine Mutter, die Kinder haben, die sind sehr daran interessiert, dass ihre Kinder gesund sind und würden sie nicht unmittelbaren Gefahren aussetzen. Und wenn sie geistig halbwegs aktiv sind und auch noch in ihrer Bewusstseinsfähigkeit, dann werden sie das auch verhindern. Das versucht man alles rauszuziehen, um es staatlich verordnet von oben runter zu diskutieren. Es ist erbärmlich, wie hier das Volk wirklich verachtet wird.
Gut, es geht natürlich auch um die weltweite digitale Integrität und Identität der Menschen. Man will umstellen auf künstliche Intelligenz. Frau Merkel hat ja schon 2015 in einem Vortrag, den suche ich gerade mal wieder, den hatte ich schon gefunden und dummerweise wieder gelöscht, hatte sie berichtet darüber, dass Deutschland Schlüsselland sein wird für die künstliche Intelligenz. Ja. Und in diesem Beitrag hier, den der Journalist Neil Clark, der ist Rundfunksprecher, Autor und Blogger, mehrere Preise für seine unabhängigen Arbeiten bekommen. Er schreibt, dass die 24 Staatschefs in diesem öffentlichen Brief über den Aufbau einer wörtlich robusteren internationalen Gesundheitsarchitektur, die künftigen Generationen besseren Schutz bieten soll, arbeiten. Doch was aber, und das fragt er jetzt, wenn in Wirklichkeit unter dem Deckmantel uns sogenannte Sicherheit zu geben, etwas ganz anderes aufgebaut wird. Zum Beispiel ein großes globales Hightech-Gefängnis, in dem wir nicht einmal in der Lage sein werden, in die Kneipe zu gehen, ohne einen Impfpass oder unser Covid-Zertifikat vorzuzeigen oder eben auch kein Flugzeug mehr besteigen können, wenn wir nicht das neueste Impfstoff-Update bekommen haben. Ist das die digital kontrollierte Zukunft, fragt er, die wir wirklich wollen?
Tja, wir sehen hier eine ganz klare Parallelität der Entwicklungen. Auf der einen Seite die massive Ausweitung der künstlichen Intelligenz, auf der anderen Seite eine massive Ausweitung der natürlichen Dummheit. Denn man braucht natürlich eine natürliche Dummheit, um eine künstliche Intelligenz einführen zu können. Und das Schlimme ist natürlich, dass die Menschen es einfach mitmachen, weil sie offensichtlich in großen Teilen schon gebrochen sind. Wir sind in einer Vollkasko-Mentalität groß geworden, wo man nicht mehr sterben darf, nicht mehr krank werden darf und andere entscheiden darüber, was sie machen. Ich denke darüber nach, beispielsweise, dass eine Mutter ganz instinktiv genau weiß, was sie mit ihrem Baby macht, aber stattdessen gehen sie auf Kurse, lernen alle möglichen Dinge und das Erste, was sie lernen, ist, dass Muttermilch schlecht ist und vergiftet und so weiter und so fort, was natürlich absurd ist in dieser Form, was so etwas zu sagen, sondern es geht dabei darum, die künstlichen, adaptierten oder teiladaptierten Milchersatzstoffe dann zu verkaufen, die natürlich genauso weiterführen. Und das ist ja so dieser Rattenschwanz, der sich so komplett durchzieht. Und nach Generationen kommt man dann dahin, wo wir heute sind. Aber der Weg ist ja noch gar nicht zu Ende. Es sei denn, wir würden ihn beenden, indem wir sagen, nein, wir machen da nicht mehr mit. Und zwar nicht irgendwo kollektiv Widerstand, sondern ich alleine sage, nein, ich mache nicht mehr mit. Dadurch entsteht natürlich auch ein morphogenetisches Feld.
Ja, und es wird noch weiter getrieben. Das heißt, der Fantasie sind offenbar keine Grenzen gesetzt. Und wir hatten über diese Zukunftsaussichten hier auch schon öfter gesprochen, nämlich, dass man diese Pandemie-Lockdowns eigentlich nur benutzen will als Vorspiel für einen irgendwann ganz harten Klima-Lockdown. Denn wie wir beobachten können, Andreas, werden ja die beiden Themen Mikrobenkrise und Klima immer enger verzahnt. Und irgendwann am Ende weiß eigentlich gar keiner mehr, wie hat eigentlich dieser harte Klima-Lockdown für diese Welt begonnen. Und wie das genau einzuordnen ist, darüber schreibt die sogenannte Wissenschaftlerin Mariana Mazzucato, die ist Direktorin des Institutes for Innovation and Public Purpose. Und das ist wiederum ein politisch korrektes Portal für wissenschaftliche Arbeiten und Beratungen für Regierungen. Sie hat in einem Beitrag von Project Syndicate geschrieben: In naher Zukunft muss die Welt womöglich erneut auf Lockdowns zurückgreifen, diesmal aber, um den Klimanotstand zu bekämpfen. Bei einem Klimalockdown würden die Regierungen die Nutzung privater Kraftfahrzeuge begrenzen, den Konsum von rotem Fleisch verbieten und extreme Energiesparmaßnahmen verhängen, während die Produzenten fossiler Brennstoffe ihre Bohrungen einstellen müssten. Und die Unterstützer dieser Idee folgen der Idee der, in Anführung, schöpferischen Zerstörung um eine neue Wirtschaftsordnung nach den Vorgaben der Klimaziele zu erschaffen.
Ja, das ist die hybride Kriegsführung wirklich in Reinkultur. Vorher spricht de Maizière, oder wir haben es hier so eingesetzt, über die Notstandsgesetze, und diese Klimakatastrophe, die sogenannte, kann man natürlich ruckzuck dann mit dem Begriff Notstandsgesetz versehen, und dann könnte man natürlich daraus sogar einen Verteidigungsfall gegen die Zerstörung der Erde durch klimaschädliche Maßnahmen wie Industrie und so weiter dann in Gang zu setzen. Also es ist wirklich schon ganz heftig, was hier läuft. Das Interessante ist, dass diejenigen, die das Ganze steuern, selbst aus der alten Struktur der Industrie sind, jetzt die Umverteilungsmechanismen durch Geldsystem, durch das Zocken oder durch Spekulationen, ihr gesamtes Vermögen, die gesamten Ressourcen und alles das, was uns die Erde zur Verfügung gestellt hat, niemand kann eigentlich Land besitzen, Wasser besitzen, als Eigentum haben, also Eigentum haben, sondern er darf es lediglich nutzen, weil niemand hat jemals ein Quadratmeter Land produziert, sondern das hat uns die Natur zur Verfügung gestellt. Und jetzt ist das verteilt auf eine Handvoll Menschen, und genau diese Menschen, die das alte System mit all ihren zerstörerischen Zusammenhängen, die wir heute haben, genau diese Menschen sind jetzt diejenigen, die sagen, wir holen euch da raus und wir werden das Ganze jetzt steuern. Und das auf allen Ebenen laufen die vektoral auf eine Struktur zu, um dann, ich sage mal, den Menschen dann final mehr oder weniger die Eigenverantwortung wegzunehmen, damit sie dann nur noch mehr oder weniger Zombies sind, die durch ein Land oder durch ein kleines Ballungsgebiet. Das erinnert mich alles sehr, sehr stark an 1984, George Orwell, was da gerade aufgebaut ist.
Ja, und man nennt das Ganze schöpferische Zerstörung. Ja. Also wir reden hier über die Schöpfungsgesetze, über die Naturgesetze. Und alleine in diesem Begriff schöpferische Zerstörung ist vieles impliziert, was sehr dunkel klingt. Aber vor allem die Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, wir kommen jetzt noch dazu, sind ebenfalls also nicht von Pappe. Und wer bitte äußert sich wieder an erster Stelle, Andreas, dein Lieblingsberater Klabauterbach?
Ja. Ja, nicht der leise Fluss der Information, sondern der laute Bach der Propaganda. Das ist tatsächlich, ja, es ist, aber da freuen wir uns natürlich immer darüber. Ich sage mal, es gibt ja wirklich nur wenige Menschen, die der Wissenschaft wirklich einen Schaden zufügen. Und ich kenne tatsächlich einige Wissenschaftler, die unter den Namen Drosten und Lauterbach einfach zu leiden haben mittlerweile.
Ja, und also der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte kürzlich auf Phoenix gesagt, ich zitiere übrigens hier einen Artikel der Deutschen Wirtschaftsnachrichten, DWN. Bitte schaut euch das Portal auch einmal an. Und wenn ihr noch ein Abo bei den alten Medien habt und ihr sagt aber, ich würde lieber doch mal auch ein paar andere Meldungen konsumieren, dann würde sich zum Beispiel hier ein Abonnement wirklich lohnen, weil die wirklich aufarbeiten. Vieles ist dann hinter der Bezahlschranke. Wir haben das natürlich auch abonniert, damit wir euch darüber berichten können, was die so schreiben. Und die denken tief, die gehen wirklich in die Zusammenhänge rein und bringen die Dinge klar auf den Punkt. Also, man hat hier eine Aussage von Lauterbach von Phoenix gefunden, wo er gesagt hat, wörtlich, ich würde es noch nicht mal für ausgeschlossen halten, dass wir in der Klimakrise, also nicht Mikrobe, sondern Klimakrise, in eine Situation kommen, wo wir tatsächlich das eine oder andere verbieten. Und damit hatte Lauterbach deutlich gemacht, dass in der kommenden Zeit das gewohnte Leben sich nachhaltig verändern wird, was ja wiederum mit der Aussage des WEF-Gründers Klaus Schwab zusammenpasst, wonach nach der Pandemie nichts mehr so sein wird wie vorher. Er hatte ja wörtlich gesagt, viele von uns überlegen, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Die kurze Antwort lautet, niemals. Nichts wird jemals zu dem gebrochenen Gefühl der Normalität zurückkehren, das vor der Krise herrschte, weil die Coronavirus-Pandemie einen grundlegenden Wendepunkt in unserer globalen Entwicklung darstellt. Das hat Herr Schwab und auch Herr Malere nach Angaben von CNBC geschrieben in diesem Buch The Great Reset und nicht nur nach Angaben von CNBC. Wir haben in das Buch natürlich auch reingeschaut und genauso steht es dort drin. Und Herr Schwab hat ja am 3. Juni 2020 auch ausgeführt, warum sich die Welt nachhaltig verändern wird. Analysten warnen davor, dass unter dem Vorwand der Klimaziele eine Ökodiktatur eingerichtet werden könnte. Und immer deutlicher, Andreas, wird der Zusammenhang. Wir haben ja Fridays for Future, Greta Thunberg und so weiter. Das hatten wir ja vor der Mikrobe jeden Freitag. Dicke Berichterstattung in den alten Medien, immer das Gleiche, dass Greta recht hat und wir alle, die wir Autos fahren, nicht recht haben. Es wurde also ja auch darauf hingearbeitet. Da wurden dann große Abgasskandale plötzlich bekannt, wie aus heiterem Himmel, dass die Abschaffung des Diesel und die Abschaffung des Benziners damit Hand in Hand gehen und man nur noch auf E-Mobile setzen wird, alles im Sinne dieser Ökodiktatur. Dann kam die Mikrobe, da wurde es um diese ganzen Bestrebungen für einige Zeit still und jetzt kriecht man wieder aus den Löchern und berichtet über Zusammenhänge eben zwischen der Mikrobe, den Lockdown-Maßnahmen, den Kontrollmechanismen und dem, was eigentlich jetzt in der Ökokrise auch nötig wäre.
Ja, es ist ein ganz intelligentes Spiel und man muss tatsächlich da Respekt vorhaben, wenn man nicht wüsste, dass der Antrieb ganz dunkle Kräfte sind, die dahinter stehen. Wir allerdings auch wissen, dass diese dunklen Kräfte dem Licht dienen. Also wir haben hier lauter Fasern, lauter Einzelthemen und die ehemalige Qualitätspresse oder heutige Quantitätspresse, die versuchen ja möglichst alle Themen isoliert zu zeigen und machen damit den Eindruck, als sind sie nicht in Verbindung. Wir sehen aber hier anhand unserer Darstellung die vielen einzelnen Dinge, die wir hier diskutieren, dass man sie zu einem Zopf zusammenflechten kann und dieser Zopf, der verklebt langsam. Und dabei haben wir tatsächlich die große Strategie in diesem verklebten großen Zopf vor uns. Und dazu braucht man natürlich auch entsprechende, ich sage mal, Motivationen auch unter denjenigen, die das Ganze umzusetzen haben. Denken wir an die ganzen Beamten beispielsweise. Ich habe da zum Beispiel gerade ein Thema bekommen, was immer wieder angefragt wird zurzeit, dass die Waffengesetzordnung in Deutschland zum Beispiel jetzt verändert wird. Und das bedeutet natürlich auch eine weitere Motivation für Beamte und öffentlich Bedienstete, denn es müssen ja Menschen immer durchsetzen. Und wenn man weiß, dass man als Beamter, als öffentlich Bediensteter ja mehr oder weniger der Individualität beraubt wird, um als Funktionär in einem System als Rädchen zu funktionieren, dann kommt man natürlich irgendwann in eine Parallelwelt, die mit der Menschlichkeit, mit dem normalen Leben eines normalen Menschen, der zum Beispiel am Anfang des Monats noch gar nicht weiß, was er am Ende des Monats zum Beispiel verdient oder ob er am Ende des Jahres arbeitslos sein wird und so weiter. Das wissen die Beamten natürlich sehr genau, weil die kennen ihr Gehalt, die kennen ihre Pensionen und so weiter und die kennen natürlich auch weitere Vorteile, ob das günstigere Autos, Versicherungen sind, die sie haben und so weiter. Aber wir sehen zum Beispiel auch hier, was jetzt neu, das möchte ich mal kurz mit einführen. Am 3.12.2020 wurde zum Beispiel die Verordnung über die Freistellung von Behörden und Dienststellen und Gerichten des Bundes von waffenrechtlichen Vorschriften geregelt. Das heißt, es gibt ein Waffengesetz, Bund- und Freistellungsverordnung. Das wurde von Angela Merkel und Horst Seehofer verkündet. Und da gab es dann ganz klar drin in Paragraphen, da stand drin in Paragraph 2 zum Beispiel, dass keine Anwendungen mehr stattfinden. Und das sind zum Beispiel der Umgang mit Waffen und Munition ist nur Personen gestattet, die das 18. Lebensjahr vollendet hat. Es geht hier um die Personen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. Der Umgang mit Waffen oder Munition, die in der Anlage, Abschnitt 2 und so weiter, Gesetz, bedarf der Erlaubnis. Das bedeutet, wir haben hier eine Situation, dass zum Beispiel im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Finanzen oder Innern oder Bau und Heimat oder zum Beispiel Verteidigung oder auch Ernährung und Landwirtschaft zum Beispiel tatsächlich eine Verordnung existiert über die Freistellung von Behörden und Dienststellen, dass sie zum Beispiel berechtigt sind, Waffen zu tragen und auch ohne entsprechende Nachweise mit Munition umgehen können. Also das bedeutet, auch hier merkt man schon, dass man diesen öffentlich Bediensteten besondere Rechte einräumt, die vielleicht auch nicht ganz ungefährlich sind, wenn beispielsweise ohne entsprechende Befähigungsnachweise, ich weiß nicht genau, wie das nachher im Einzelnen gestellt wird, Menschen Waffen tragen dürfen, die im öffentlichen Dienst tätig sind. Oder haben Sie auch Angst davor, dass immer mehr Menschen dagegen angehen? Also schon eine ziemlich heikle Situation, die sich hier überall entwickelt.
Vielleicht ist es auch Sorge, also Angst kann man dazu ja auch sagen, wenn ich mir auch diesen riesigen Graben ansehe, der um den Bundestag gebaut wurde, um das Kanzleramt gebaut wurde, dann frage ich mich eigentlich nicht mehr.
Ja, also die Waffengesetze sind natürlich jetzt nicht komplett aufgehoben, sondern nur diverse Behörden, die werden hier genannt, die tatsächlich jetzt berechtigt werden, auch Waffen tragen zu dürfen, die aber eben nichts mit Militär zu tun haben. Das macht mir schon Gedanken und das sind so viele kleine Fasern, die wiederum in den großen Zopf eingeflochten werden.
Ja, und der ja schon verklebt, wie du so schön bildhaft dargestellt hast. Und Herr Lauterbach hatte sich, auch das berichtet hier, das Portal Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Er hatte sich im Dezember 2020, also vor einem guten Vierteljahr, in einem Beitrag der Welt geäußert und sagte wörtlich: Für mich bleibt der Eindruck, dass es uns in Deutschland und auch in Europa, geschweige denn in den Vereinigten Staaten, ohne die Entwicklung eines Impfstoffes nicht gelungen wäre, die Pandemie zu besiegen. Eine Impfung gegen CO2 wird es allerdings niemals geben. Somit benötigen wir Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels, die analog zu den Einschränkungen der persönlichen Freiheit in der Pandemiebekämpfung sind.
Ja, das ist die einfache Logik eines Herrn Lauterbach.
Ja, was heißt die gefährliche Logik eines Herrn Lauterbach, der offenbar immer wieder sehr schnell vorausprescht, um Dinge rauszulassen, die tatsächlich, wie wir bei Klaus Schwab nachlesen können, in der Planung zu sein scheinen. Also zumindest hat man diese Punkte offenbar auf der Agenda. Und wenn dann der Herr Lauterbach eingeweiht wird in diese Dinge, dann äußert er das zwischendurch auch. Und man kann ja auch sich die jüngsten Berichte in den Medien mal ein bisschen näher anschauen, wonach zum Beispiel Beton eine CO2-Klimaschleuder ist, dass Fleisch eine CO2-Klimaschleuder ist. Also wir wollen jetzt nicht wieder die Diskussion über Vegetarismus hier aufmachen, dass viel zu viel Fleisch nicht nur produziert wird, sondern natürlich auch von den Bürgern zu sich genommen wird, steht absolut und außer Frage. Und über die Massentierhaltung, da muss etwas passieren. Und wenn es auf diesem Wege ist, okay. Aber dennoch wird das natürlich alles als Argument hergenommen, um auf diesen CO2-Skandal, auf eine sogenannte menschengemachte Klimaerwärmung hinzuweisen. Es werden inzwischen mannigfaltig Diskussionen geführt darüber, dass Nachwuchs, also Kinder beispielsweise, CO2-Schleudern sein sollen. Und es gibt schon einige feministisch geprägte Damen, die sich in der Öffentlichkeit ganz klar und rigoros äußern. Also für sie kommen Kinder schon alleine aus Menschenliebe nicht in Frage, nämlich um den CO2-Wert nicht weiter zu erhöhen. Bezweifelt werden darf, ob diese Damen die Berechnungen nicht nur der auf der Payroll stehenden Wissenschaftler kennen, sondern eventuell auch alternativer Wissenschaftler, die sich trauen, andere Meinungen und beziehungsweise wissenschaftliche Arbeiten zum Thema vorzulegen. Oder auch beim SWR hieß es neulich in einer Sendung, da kommen wir nochmal zum Thema Beton zurück, ob beim Bau neuer Brücken, Hochhäuser oder Straßen, überall, wo wir uns umschauen, finden wir Beton. Ich sehe übrigens auch eine Menge Betonköpfe. Für das Klima heißt es, da ist das ein Problem, denn wenn das wichtigste Baumaterial hergestellt wird, wird eine große Menge des Treibhausgases Kohlendioxid freigesetzt. Ja, also das heißt, man findet viele Punkte, an denen man die Maßnahmen, wie Herr Lauterbach sagt, umsetzen kann. Freiheitsbeschränkungen, rigorosere Regeln und eben eine diktatorische Form, die eben nicht nur auf Deutschland beschränkt wäre, sondern da sind sich ja jetzt viele einig, was offenbar ein globales Netz werden soll.
Ja, genau so ist es. Also man macht hier natürlich eines, man nimmt sich die gesamten, ich sage mal, linken Themen an, die man hatte. Und die Linken gelten ja in den Köpfen immer noch als die Widerständler des Systems. Und man hat das Gefühl, dass jetzt die Widerständler die Macht übernommen haben, die Grünen, die damals strickend im Bundestag saßen und haben von Menschlichkeit gesprochen und von Umweltschutz und von grüner Politik. Und es sieht so aus, als hätten sie jetzt die Macht übernommen. Tatsächlich hat man sie eliminiert und hinter einen anderen Karren gespannt, und zwar von denselben Mächtigen, die sie damals bekämpft haben, indem sie diese Worte für sich jetzt nutzen, vereinnahmen und dann für sich besetzen. Das ist der eigentliche Punkt, den die offenbar nicht schnallen.
Sehr schön ist dein freudscher Versprecher, hinter den Karren zu spannen, ja, anstatt davor. Ja, genau. Aber in dem Fall nehme ich das gerne so hin. Ja, und ganz kurz noch eine Posse aus Österreich, die natürlich weitreichende Folgen hat. Bevor wir jetzt noch zum Thema Lieferketten kommen, was auch sehr wichtig ist. Andreas, Österreich hat einen Skandal. Die Staatsanwaltschaft hat eine 186 Seiten umfassende Analyse zu dem Verdacht vorgelegt, dass während der ÖVP-FPÖ Koalition, die im Mai 2019 wegen des Ibiza-Skandals platzte, mit Posten wild gehandelt wurde. Besonders auffällig sind zwei Top-Job-Besetzungen. Einmal jene des FPÖ-Mannes Peter Siedlow und dann die des ÖVP-Mannes Thomas Schmidt. Da wir viele österreichische Leser hier im Kanal haben, gehen wir auf dieses Thema kurz ein. Und es ist jetzt, die Staatsanwaltschaft hat SMSen lokalisieren können von den Akteuren, die dummerweise in der iCloud nicht gelöscht worden sind von denen. Und durch die Analyse der Staatsanwaltschaft kann jetzt ganz offen nachgelesen werden, wie sich der Vertraute von Sebastian Kurz, der ja immerhin der Bundeskanzler ist, wie sich dieser Vertraute, der ÖVP-Mann Thomas Schmidt, selbst an die Spitze der Staatsholding ÖBAG, also dem österreichischen Staatsbetrieb mit 27 Milliarden Euro Vermögen, brachte. Denn Schmidt hatte eben vergessen, diese SMS zu löschen, und das freute die Staatsanwaltschaft. Der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium schrieb Anfang 2018, das liegt jetzt alles offen, etwa an Sebastian Kurz, als ginge es um einen neuen Lieblingsschwager in einer Familie, wörtlich: Dich zu haben ist so ein Segen. Es ist so verdammt cool, jetzt im BMF, also im Finanzministerium, zu sein. Danke dir total dafür. Und Finanzminister Gernot Blümel schrieb an Schmidt in diesem Zusammenhang: Du bist Familie. Und einige Monate später, also so richtig schön Vetterliswirtschaft, einige Monate später wurde dann das neue ÖBAG-Gesetz beschlossen, das in den Chats als Schmidt AG bezeichnet wird. und die bisherige Staatsholding ÖBIB GmbH wurde in eine AG, in die ÖBAG, umgewandelt. Und danach begann die Suche nach Aufsichtsräten, die Schmidt in den Chefsessel hieven sollten. Und Sebastian Kurz wünschte sich etwa den deutschen Ex-Minister Karl Theodor zu Guttenberg, aber Schmidt fand diesen Vorschlag schlicht Horror. Gesucht wurde auch nach Frauen, das ist auch spannend, für den Aufsichtsrat. Und eine Beraterin des Kanzlers, Gabriela Spiegelfeld, sollte das bewerkstelligen, war offensichtlich aber nicht sehr erfolgreich. Auch das wird hier genüsslich veröffentlicht, denn sie schrieb per SMS an Schmidt: Mir gehen die Weiber so am Nerv, scheiß Quote. Also Geschlechtsbewusstsein geht natürlich ganz anders. Und jetzt noch kurz zu Herrn Schmidt. Der ging bereits im Sommer 2018 davon aus, dass er ÖBAG-Chef werden würde, obwohl der Job noch nicht einmal ausgeschrieben war. Er sinnierte damals darüber, dass er den Chauffeur aus dem Finanzministerium mitnehmen würde und eine Klimaanlage in seinem neuen Büro eingebaut werden sollte. Anfang März 2019 bat er Sebastian Kurz dann per SMS, ihn nicht zu einem Vorstand ohne Mandate zu machen. Und Kurz antwortete ihm, begleitet von drei Emojis mit O-Mund zurück: kriegst eh alles, was du willst. Und Schmidt antwortete in stürmischer Zuneigung dem Gönner: Ich bin ja so glücklich, ich liebe meinen Kanzler.
Ja, es ist selbsterklärend, was da wirklich läuft. Ich glaube übrigens nicht, dass das die große Ausnahme ist, auch wenn sie hier natürlich auf dem billigsten Niveau und auch naiv ist, also dass man das auch noch so schreibt. Aber unterm Strich gesehen dürfte das der Standard sein hinter den Kulissen. Und all die Dinge, die wir in den letzten Jahrzehnten in der Politik ermitteln konnten, recherchieren konnten, laufen genau auf dieselbe Struktur raus.
Ja, und veröffentlicht hatte diesen Artikel übrigens die politisch korrekte Frankfurter Rundschau, sehr linkslastig, und deswegen kommen da hin und wieder dann auch solche kleinen Schätze zum Vorschein. Ja, ganz kurz zwei Lieferzuschriften, bevor wir dann, Andreas, zu neuen Informationen von Zuträgern aus der Szene kommen. Die erste Leserzuschrift, hier heißt es: Unser Rewe in Mülheim hat Schwierigkeiten mit seinen Lieferanten. Am grünen Donnerstag wollte ich noch einmal Getränke nachkaufen. Das Angebot war äußerst übersichtlich. Auf eine entsprechende Frage meinerseits sagte die Verkäuferin, dass bereits auf zwei Bestellungen keine Lieferung erfolgte. Also das heißt, wir hatten ja schon über die Kunststoffmaterialien gesprochen, die Lieferprobleme haben. Das scheint also auch ein Plastikflaschenproblem zu sein, unter anderem. Eine andere Zuschrift lautet: Ich arbeite in der Verpackungsbranche. Unser Unternehmen bedruckt im Flexodruckverfahren Folien zur Verpackung von Lebensmitteln und technischen Gütern. Zu unseren Kunden zählen namhafte Kunden wie Haribo oder Lego. Ebenfalls gehören auch Discounter zu unserem Kundenstamm. Edeka, Lidl, Kaufland. Wir haben momentan ebenfalls Probleme mit der Rohstoffbeschaffung. Die Lieferanten der Folie klagen über eine Preiserhöhung von bis zu 70% beim Granulat. Teilweise wird dieses Granulat an den Höchstbietenden versteigert. Und Lieferanten haben längere Lieferzeiten angekündigt, auch was die Klebstoffe für die Verklebung der Folien angeht.
Ja, wir sehen das ganz deutlich in allen Bereichen, das sagen wir ja nun schon seit langer Zeit, diese gesamten Folien, Verbundstoffe, Kleber und so weiter und so fort fehlen an jeder Ecke. Das passt natürlich auch zu dem Bild, welches wir hier permanent zugespielt bekommen aus den verschiedenen Quellen der Ebenen, wo die Dinge dann auf Ministerialebene quasi diskutiert werden.
Ja, und die Ever Given, also der große Containerfrachter, der im Suezkanal lange festgesteckt hat, der ist zwar frei, aber er kann nicht raus. Er wird an der Weiterfahrt gehindert, und zwar fordert die Kanalbehörde wegen der tagelangen Blockade Schadenersatz in Höhe von 1 Milliarde Dollar und will die Weiterfahrt erst bei einer Einigung erlauben. An dessen Bord sei Fracht im Wert von etwa 3,5 Milliarden Dollar, so der Vorsitzende, der Sprecher der Kanalbehörde. Und er sagt wörtlich: Wir haben ja das Schiff und die Fracht gerettet. Auch das wird natürlich sich bei den Lieferketten bemerkbar machen.
Ja, also wir merken gerade bei dieser Ever Given natürlich einen Rattenschwanz von negativen Konsequenzen. Und das ist ein Dominoeffekt. Alleine das Speditionsunternehmen Kühne und Nagel hat dadurch aktuell über 60.000 Frachtcontainer nicht am richtigen Platz. Man muss das immer wissen, was das bedeutet. Ein Container kostet jeden Tag Miete. Und wenn da Waren drin sind, dann müssen diese Mietpreise in die Waren eingepreist werden. Wo soll das hinführen? Die Firma Maersk, einer der ganz großen Logistikunternehmen, haben mittlerweile 90.000 Container, die nicht am Bestimmungsort sind, durch diese Geschichte, die gelaufen sind. Und in der Summe sind mit dem Rückstau ca. 300.000 Container für mehrere Wochen nicht verfügbar. Also daraus kann man schon eine Verdoppelung der Containerpreise ableiten in der Zukunft. Und durch die fehlende Kapazitätsauslastung und dieser steigenden Containerfrachtraten führt das, und das sagen die Experten hier übrigens einstimmig, innerhalb von Monaten dazu, dass bestimmte kleinpreisige Artikel, vor allem aus Asien, nicht mehr rentabel per Schiff transportiert werden können. Man muss wissen, was das bedeutet. Das heißt also, weil der Frachtanteil dann für diese kleinen Produkte auf über 50% steigen würde. Ergo, wir erwarten tatsächlich in den Fachkreisen eine Auslistung, also eine Entnahme von Kleinteilen bei den Schiffstransporten, bei Kleinteilen, Ersatzteilen, aber auch bei Baustoffen. Also da kommt noch richtig was auf uns zu, weil die in Zukunft eventuell gar nicht mehr so transportiert werden können, weil es nicht mehr kalkulierbar ist durch die Preise der Transportkosten.
Aber was du sagst, Andreas, sehr interessant ist ja auch, dass wenn also dort die zig, zehntausende Container festsitzen im Suezkanal, viel Geld kosten, dass sich das natürlich alles auf die Produkte schlagen wird. Das heißt, der Verbraucher am Ende, der einkaufen geht, der wird das dann auf dem Kassenzettel haben.
Natürlich. Das sind übrigens natürlich nicht die 300.000 Containern, von denen ich spreche, die alle auf diesem Schiff und im Suezkanal sind, sondern durch die Stauungen kommen die anderen Container, die dahinter sind, natürlich auch nicht am Bestimmungsort an. Nur muss man wissen, dass da eine gigantische Logistik hintersteht. Wenn ein Container zum Beispiel in Brasilien abgeliefert wird, ist der ja im selben Moment schon wieder nachvermietet für eine neue Ware von ganz anderen Kunden, Logistikern und Spediteuren. Das heißt, diese gesamte Struktur, die Infrastruktur bricht dabei aus dem Rahmen.
Ja, so, und jetzt kommen wir mal zu deinen Informationen, die du wieder bekommen hast, Andreas. Es gibt ja Informationen, also erstmal auch zur allgemeinen Lage in Europa mit dem Schwerpunkt in Deutschland. Das, was in den Medien dargestellt wird, dass die Leute zufrieden sind mit den Lockdown-Maßnahmen und immer noch mehr und bitte noch mehr Ausgangssperren, das scheint in Wirklichkeit nicht zu stimmen, was mich jetzt nicht besonders überrascht. Denn in Wirklichkeit ist der Rückhalt in der Bevölkerung offenbar auf einem Tiefpunkt. Und das macht den politischen und den organisierenden Akteuren natürlich auch Sorge, denn man hat Angst, dass, das muss einer der Führenden dort auch in dem Board gesagt haben, es macht Angst, dass uns der Laden um die Ohren fliegt, wenn man nicht bald Fakten schafft.
Ja, genau. Und das kommt von niemandem Geringeren als aus dem Bundesministerium des Innern. Und zwar von einem Stefan Meyer, der übrigens mit dem Herrn Scheuer, dem Bundesminister für Verkehr, auch gemeinsam die großen Strukturen halt leitet, auch diese ganzen Konferenzen.
Staatssekretär ist Herr Meyer.
Staatssekretär. Genau. Denn es gibt ja permanent diese großen Konferenzen, wo denn INY mit drin ist, das Bundesministerium für Innern, Bundesministerium für Verkehr, das IFO-Institut mit den entsprechenden Fachbereichen und die Experten natürlich des Supply Chain Management. Und die allgemeine Lage ist tatsächlich in Europa und speziell Schwerpunkt natürlich Deutschland und Österreich mehr oder weniger kritisch. Also der Druck ist allen anzusehen und dieser geflügelte Satz, der tatsächlich auch schriftlich festgehalten wurde, wir haben Angst, dass uns der Laden um die Ohren fliegt, wenn wir nicht bald Fakten schaffen. Da wird es dann natürlich schon ganz deutlich. Und Wir sehen hier natürlich, es wurde wieder erwähnt, dass man sich in der schwersten Phase der Pandemie befindet und die nächsten Monate noch schwerer werden. Das System steht somit erkennbar unter extremen Zeit- und Erfolgsdruck bei mangelndem Rückhalt. Und das kann man wirklich bestätigen. Und wir merken das natürlich auch, dass man deutlich sagte, dass das, was gerade läuft, erst ab 2025 geplant war. Ab 2025 und jetzt vorgezogen wurde.
Und das ist das, was mir immer wieder große Aufmerksamkeit in mir auslöst, nämlich es gibt ja eigentlich die Pläne sogar, dass sowas bis 2050 abgeschlossen sein sollte. Und dann hieß es bis 2030. Und jetzt heißt es, dass eigentlich 2025 damit losgelegt werden sollte. Aber, oh Wunder, alle sind überrascht. Es wird jetzt gemacht. Das heißt, das gesamte Horrorszenario wird vorgezogen. Die Frage ist, warum? Es gibt dafür bis jetzt, glaube ich, keine wirklich plausiblen Erklärungen, aber es könnte eine geistige Komponente geben.
Also die geistige Komponente mit Sicherheit, denn wir haben ja, und das sehen wir ganz deutlich, eine Situation, wo wir mit einem solchen Irrsinn konfrontiert werden, den man ja kaum noch fassen kann, der ja logisch sofort widerlegbar ist, eigentlich auf allen Bereichen und trotzdem wird es durchgezogen. Wir merken also, dass hier offenbar andere Kräfte am Werk sind, als die Kräfte, die man mit einem logischen Menschenverstand orten kann. Natürlich gibt es auch eine materielle Erklärung für die Geschichte, das sind die Finanzmärkte. Die Finanzmärkte sind zusammengebrochen, das Geldsystem hat ausgedient, die Umverteilungsorgien sind jetzt abgeschlossen. Das Gesamtvermögen der Welt und alle Rohstoffe befinden sich in einer Hand voller Menschen und damit können sie jetzt den nächsten Plan ausrufen. Aber unterm Strich gesehen dienen sie damit natürlich auch diesem, was wir jüngstes Gericht jetzt hier nennen oder was wir interpretieren, um die Welt jetzt in eine neue Ordnung reinzubringen.
Das finde ich so interessant, denn also wenn wir davon ausgehen, es muss nicht jeder sich dieser Meinung auch dieser Bestandsaufnahme anschließen, dass es das jüngste Gericht ist. Aber wenn ihr in die Bibel schaut und wenn ihr zum Beispiel Johannes Offenbarung durchlest, dann seht ihr, dass all die Punkte, die dort genannt werden, abgearbeitet werden. Offenbar ist es so, dass sie wirklich vorsätzlich abgearbeitet werden, weil man sich vielleicht als Verweser, als Verwalter des jüngsten Gerichtes da in den höchsten Zirkeln erkennen möchte. So. Was man aber nicht erkennt, ist, dass man immer unterhalb des Höchsten arbeiten wird und dass man eventuell ja nichts anderes tut, als das zu erfüllen, was vom Licht aus gesehen wichtig ist und jetzt auch dran ist. Und das ist eben das jüngste Gericht. Aber eventuell, und das ist der Punkt, Andreas, haben Sie sich mit Ihrer ganzen Planung verschätzt, was die Zeiteinteilung angeht und müssen jetzt aus welchen Druckgründen auch immer alles vorziehen, machen natürlich enorme Fehler. Die Fehler fliegen viel schneller auf. Unsere Arbeit wird ja erheblich erleichtert durch diese vielen Fehler. Unsere Arbeit verstehen wir darin, dass wir versuchen, Licht ins Dunkel, Wahrheit da rein zu leuchten. Und das fällt immer leichter, weil die Fehler Ihnen nur so um die Ohren fliegen.
Ja, und ich glaube auch ganz einfach, dass wir hier jetzt wirklich auch aus diesem Grunde in einer guten Laune sind, dass wir trotz all dieser Dinge erkennen, die Beschleunigung findet statt. Und ehrlich gesagt, lieber ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken. Nee, ein Ende ohne Schrecken? Ja.
Wir üben das noch
einmal. Nochmal, ich versuch's nochmal. Schrecken ohne Ende, so war das. Das sollte es nicht sein, Schrecken ohne Ende, sondern lieber ein Ende mit Schrecken, so ist es richtig.
Ein Ende mit Schrecken und zwar ein schnelleres offenbar, als manche es denken. Also unserer Auffassung nach könnte es mit dem Nadelöhr doch viel schneller gehen, als dass es jetzt noch ewige Jahre dauert.
Richtig. Und die Argumente, die übrigens gebracht werden von Dunkel, das heißt also beispielsweise die Rohstoffe zu reduzieren, die Erde natürlich pfleglicher zu behandeln, nachhaltiger zu sein, vegetarisch zu leben und all diese Dinge, das sind genau die richtigen Richtungen, in die wir jetzt gehen sollten. Aber nicht von den Führenden des alten Systems, sondern sondern von denen des neuen Systems. Und die stehen tatsächlich schon im Hintergrund Spalier und warten darauf, dass das Dunkel sich jetzt selbst vernichtet, auch wenn sie meinen, sie könnten das Ruder rumreißen, indem sie einfach die Gegenargumente der Menschen jetzt übernehmen und sich für sich zu vereinnahmen versuchen. Es wird nicht funktionieren. Das morphogenetische Feld gegen sie ist zu stark und die Kräfte der Natur, die Gesetze der Natur, wenn man es im Lichte der Wahrheit betrachtet, wie es Abdruschin in dem gleichnamigen Werk beschrieben hat, dann erkennt man sofort, wie es läuft.
Ganz genau. Ich denke auch, dass unsere Abendgebete, euer aller Einsatz einen großen Beitrag dazu leistet, dass viel mehr Druck reinkommt, dass alles sich viel mehr, viel schneller zeigen muss. Und auf diesem Weg bleiben wir einfach weiter. Andreas, was gibt's weiter für Neuigkeiten? Was erwartet uns? Was sagen deine Informanten?
Ja, vielleicht nochmal in der Zusammenfassung die wichtigsten Ziele, die diese Gremien jetzt momentan haben. Jetzt sind wir wieder in den ganz normalen Gruppen der Menschen, die dort zusammensitzen und das umsetzen. Sollen. Zum 1.6. sollen also die Impfpässe der EU tatsächlich dann Bestand haben und bis Juli 21 soll natürlich dann auch ein Impfangebot für alle existieren. Also es geht ganz klar in eine Zweiklassengesellschaft. Das Impfangebot soll dazu führen, dass die Bevölkerung sich zu 80% durchimpfen lässt. Ich bin da äußerst kritisch gegenüber und glaube das auch niemals, dass das stattfinden wird. Die neue Pandemie, die man jetzt ja natürlich schon rausholt, soll dann zur Impfpflicht führen. Diese soll aber erst im ersten Quartal 2022 mit der neuen Bundesregierung umgesetzt werden. Es gibt nämlich zurzeit juristische Hürden. Die kann man natürlich dann umgehen, indem man einen Verteidigungsfall oder so etwas einregelt. Dann hätte man natürlich eine besondere Situation, nämlich die Komplettermächtigung, wie wir es schon mal hatten, zum Himmels Willen. Bis dahin behilft man sich mit Privilegien für Geimpfte oder Immune, mit entweder Antikörper oder nur eine abgeschwächte Impfung und so weiter. Das kennen wir, das Tübinger Modell zum Beispiel. Der Leitindex bleibt immer noch der Inzidenzwert, der aber mehr und mehr jetzt in diesen Corona-Index mit reingefließen wird, um es möglichst noch unübersichtlicher zu machen. Denn man ist ja aufgeflogen mit den unseriösen wissenschaftlichen Darstellungen dieser mathematischen Strukturen. Das soll so sein. Die Verschärfung und Vertiefung des Lockdowns ist natürlich geplant. Eventuell ein Bundeslockdown bis Pfingsten, auch sehr spannend, weil gerade in London man sagt, man will den Lockdown abschaffen und nie wieder machen. Und hier in Deutschland, bei euch in Deutschland soll es durchgeführt werden. Also es ist schon heftig. Weiterhin betont der Staatssekretär auch in den Besprechungen in Rücksprache mit dem Bundesministerium für Finanzen, dass der wirtschaftliche Kollaps mit allen Mitteln noch hinausgezögert werden muss. Wörtliche Rede, wir müssen unbedingt versuchen, das System bis Ende 21 am Leben zu halten. Um das mal ganz klar zu sagen, man redet nicht mehr davon, dass man das System rettet. Es geht nur darum, wann man den Zusammenbruch zugibt und konkret einleitet. Das heißt, es ist da an der Stelle schon beschlossen, auch aus Sicht der offiziellen Behörden. Man erwartet übrigens auch eine extreme Preissteigerung der Krankenkassenbeiträge um 50%, inklusive neuer Deckelung und hoher Zuzahlungen und die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze. Auch das ist sehr wichtig, dass also quasi bis zu allen Gehaltsgrößen tatsächlich dann ein erhöhter Kassenbeitrag kommen soll, und zwar um 50% Steigerung könnte da durchaus drin sein. Die Mehrkosten müssen natürlich in alle Waren und Dienstleistungen eingepreist werden. Das ist auch bei den Frachtpreisen ganz wichtig, weil die sehr personalintensiv sind.
Ja, das sind ja sehr interessante Meldungen, also bis zu 50% Krankenkasse. Was denn mit der Rentenversicherung? Da geht es wahrscheinlich auch drauf.
Die Rentenversicherung kann sich natürlich auch so nicht mehr halten. Die Bundeszuschüsse, da erwarten wir also alleine 150 Milliarden Euro, die jetzt da noch dazukommen. Und das heißt also staatliche Zuschüsse. Man muss wissen, es ist ja keine Staatsrente, sondern eine gesetzlich geregelte Privatrente. Das heißt, jeder ist verpflichtet, dort einzuzahlen, aber es zahlt sich von allein ein. Die jetzt Arbeitenden zahlen für die Rentner, die heute da sind, dann ein. Das heißt, es sind durchlaufende Posten, da wird nichts angespart. Das ist auch eine durchaus vernünftige Struktur. Die Rentenbeiträge müssen jetzt steigen nochmal zusätzlich, weil man widerrechtlich die Rentenversicherungsguthaben geplündert hat in den letzten Jahrzehnten von Seiten der Politik. Und jetzt fehlt es an jeder Kante. Und das bedeutet, die staatlichen Zuschüsse, die eigentlich gar nicht notwendig wären, aber damit das Fehlverhalten der Politik natürlich auch beweisen, denn normalerweise bräuchte das nicht, die werden jetzt noch mal steigen müssen. Also es brennt an allen Ecken.
Ich muss mich auch wundern, dass man da überhaupt noch durchsteigen kann, wie du das tust, weil man kann ja den Überblick leicht verlieren, wenn man diese vielen Milliarden Unterstützungsankündigungen hört, die Verschiebung des Insolvenzrechts und so weiter. Das heißt, es steht ja sowieso eh schon alles auf dem Kopf und man kann überhaupt gar nicht mehr eigentlich sachlich, strukturiert, exakt durchblicken.
Ja, man kann jetzt einfach nur erkennen, anhand dieses zum Beispiel IFO-Logistik-Index, was jetzt kommen wird, also Beschleunigung der Inflation, die man jetzt erwartet, Lebensmittelpreise und so weiter, die werden nach extrem reißen. Wir erwarten im Moment ungefähr eine durchschnittliche Preissteigerung von allen Waren, die man braucht, von ungefähr 54%, wobei einige Ausreißer bis auf das Doppelte rausgehen könnten. Also ich frage mich, wer das noch bezahlen soll. Und gleichzeitig wird natürlich auch die Ausdünnung des Warensortiments vorgenommen. Wir hatten noch bis vor kurzem zwischen 20.000 und 25.000 Artikel in einem Supermarkt. Es ist jetzt mittlerweile runtergegangen auf 17.690 und man erwartet es noch weiter runterzufahren.
Also das heißt ja, wir sehen auch immer wieder Meldungen jetzt, dass der neue Supermarkt ja kein Personal mehr hat, sondern dass man da elektronisch praktisch alles digital eingibt und dann rausgeworfen bekommt, ähnlich wie beim Cola-Automaten. Und es heißt ja immer noch, nein, das ist natürlich nur so für bestimmte Regionen, wo man früher Tante-Emma-Läden hatte und wo man halt sowas jetzt hinstellt. Aber es scheint tatsächlich Schule zu machen und es scheint tatsächlich dahin zu gehen, dass das Sortiment erheblich eingegrenzt wird und dass auch der Verkauf tatsächlich abhängen wird von deinem sozialen Status. Bist du geimpft? Bist du getestet? Zu welcher Sorte gehörst du? Auch das wird in Zukunft eine Rolle spielen.
Genau, so ist es. Und das Entscheidende dabei ist, und das fand ich wichtig, ich habe aus diesem ganzen mir zugespielten Beiträgen und entsprechenden Daten und Unterlagen auch ein paar Sachen mal so rausgeholt. Also was momentan in Szenarien wirklich auch konkret getestet wird, ist einmal der Crash der kompletten Logistik-Change, also komplett oder partiell. Das wird also wirklich jetzt geübt und geprobt.
Das heißt richtig als Planspiel?
Als Planspiel, teilweise sogar in bestimmten Regionen werden diese Dinge auch durchgeführt mit LKWs und so weiter. Das wird nicht groß preisgegeben. Ich könnte jetzt auch die Orte nennen, aber das macht relativ wenig Sinn und hilft niemandem weiter. Dann wird auch eines geprüft und regelmäßig durchgeführt in Szenarien, ist die Abregelung der Regionen mit Ausreisekontrolle, dass niemand mehr seine Gemeinde beispielsweise verlassen darf. Auch das läuft in Szenarien zurzeit und wird getestet und in theoretischen Spielen eben durchgeführt. Dann die Vorbereitung auch der Abriegelung der Lebensmittelmärkte, dass man sagt, wir werden die Lebensmittelmärkte komplett dicht machen und wir gehen sogar noch weiter. Es sind sogar Szenarien auch für Unruhen bis Bürgerkrieg mit allen den Dingen, die dann auftauchen können. Und auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Simulation der Belieferung der Bevölkerung bei Ausfall der Informationstechnologie, also der Computertechnik, nach Stromausfall oder auch der Cyberattacke.
Und damit bin ich wieder bei dem, was wir vorhin schon in einem Beitrag gehört hatten, nämlich auch Thomas de Maizière, der ehemalige Verteidigungs- und der ehemalige Innenminister, hat ja vorgeschlagen, dass also sogenannte Ermächtigungsgesetze in Kraft treten sollen für die Kanzlerin, die eine Entmachtung der Länderchefs mitbedeutet. Und auch er sprach in diesem Zusammenhang von einem möglichen Cyberangriffsszenario, was ja auch Klaus Schwab vom WEF angekündigt hat, mit den Worten sinngemäß, dagegen ist dann die Corona-Pandemie gar nichts. Und auch deswegen immer wieder der Hinweis, ein solcher Cyberangriff heißt ja auch dann Stromausfall, nichts geht mehr, du kannst auch nichts mehr bestellen, auch nicht online, dein Computer fällt aus. Für diese Zeit, das sind ja dann nicht Wochen und Monate, aber es sind Tage, für diese Zeit sollte man vorbereitet sein. Das heißt, man sollte Kochmöglichkeiten haben mit, was weiß ich, Wir haben hier manchmal sowas wie eine Gulaschkanone drin. Und man sollte Wasser filtern können, weil Stromausfall heißt, es gibt kein frisches Wasser. Man sollte genügend Konserven da haben. Man sollte vorbereitet sein.
Ja, zumal man erwartet, dass man in wenigen Tagen die Stromversorgung durch den Zusammenbruch der Diesel nach des Nachschubs eben halt gar nicht auf Dauer durchziehen kann. Aus diesem Grunde will man ja auch die Einbindung der Bundeswehr über Pioniere und Bataillone und eben halt das Bundesministerium des für Verkehr als festen Bestandteil der Supply Chain Manager eben halt einbauen. Und daran erkennt man schon, irgendwie klingt das Ganze, wenn man das so hört, weniger nach einer eventuellen Erwartung als nach einer konkreten Planung. Und das ist das, was mir da Gedanken macht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Dinge auch unverblümt nennen und nicht verklausuliert und vernebelt, dass ihr einfach nur vorbereitet seid. Es könnten Dinge kommen und die wirken auf mich schon fast wie geplant. Es geht nicht um Panikmache, im Gegenteil. Es geht um Vorbereitung, denn wer vorbereitet ist, der braucht nämlich nicht in Panik geraten.
Ja, und man kann nur immer wieder sagen, also man sollte alles tun, um nicht sich impfen lassen zu müssen. Das ist das Wichtigste, auch wenn daran dann Bedingungen geknüpft werden. Denn also ich sage das jetzt nicht allgemein, man sollte nicht, nehmen das so zurück und sagt, ich zum Beispiel würde mich ungerne impfen lassen und würde alles tun, um nicht geimpft zu werden. Aber auch wenn jetzt Druck ausgeübt wird, dass das heißt, also nur Geimpfte dürfen hier rein und Getestete und so weiter, das ist das, was versucht wird. Aber je mehr Menschen nicht mitmachen, desto größer sind die Probleme, die das System bekommt, desto größer wird der Druck, den das System bekommt. Und das ist aus meiner Sicht wirklich wichtig, damit sie nicht in ihrem Eilschritt alles so durchziehen können, sondern aufgehalten werden.
Richtig. Und wir dürfen bei all dem nicht vergessen, dass es wichtiger ist, auf seine Gesundheit zu achten, als dass wir jetzt vorübergehend ins Theater können. Das muss man mal ganz klar auch in der Wichtigkeit sehen. Und ich bin ja immer in Kontakt mit meinem unglaublich geschätzten Professor Josef A. Schmelzer, der sich ja immer viel Gedanken auch zu diesem Thema macht. Und der hat das mit dem Thema Penicillin mal in Verbindung gebracht. Und als das Penicillin erfunden war, stand den Ärzten ja eine mächtige Wunderwaffe gegen zahlreiche Infektionen zur Verfügung. Der erste Patient wurde mit einer geschätzten Dosis übrigens von 1170 internationalen Einheiten IE von einer tödlichen Lungenentzündung geheilt. Die internationalen Einheiten sind übrigens vielleicht mal zur Erklärung eine biologische Aktivität, also ein anderes Maß als zum Beispiel Milligramm. Ja? Und durch übertriebene und wahllose Verwendung wurde diese erstmals scharfe Waffe immer stumpfer. Dabei wurde verstärkt andere Antibiotika gesucht und gefunden, die oftmals noch wirksamer waren als Penicillin. Aber auch die wurden gern und viel zu intensiv eingesetzt. Und hier kann man natürlich eins erkennen. Es gibt heute mehr Bazillen, als es Antibiotika gibt, die noch helfen können. Wäre man ein wenig zurückhaltender, wäre es gar nicht so schlimm gekommen. Aber inzwischen findet in der Pharmaforschung trotz der Bemühungen kaum noch wirksam, findet man noch neue Antibiotika. Das Interessante ist, wir können hier zum Beispiel eine Verbindung bringen, auch zum Corona-Impfregime. Denn wenn jetzt das übertriebene, flächendeckende, mit jeder neuen Mutationsvariante wiederholte Corona-Impfregime eingesetzt wird, was bedeutet das dann medizinisch? Es ist zu erwarten, dass ein analoger Prozess, nicht genau der gleiche, aber aus dem gleichen Urgrund ablaufen wird, wie beim Antibiotika. Also mit jeder neuen Impfung werden Escape-Varianten gezüchtet. Das hatten wir neulich übrigens auch schon mal im Thema. Das sind Varianten, die gegen diese konkrete Impfung immun sind. Im Laufe der Zeit züchten wir uns damit Keime, gegen die wir immer schwerer wirksame Waffen finden, während sie gegen die bisherigen immun sind. Wenn es also schlecht läuft, werden diese Keime oder zumindest ein Extremist unter ihnen viel aggressiver sein als ihre Ahnen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und die Tabuisierung von Corona-Impfverweigerung ist nicht nur rechtlich-sozial problematisch, sie sind vor allem auch Ausfluss eines Nicht-zu-Ende-Denkens. Das wird hier ziemlich klar, denn unser Immunsystem wird immer schwächer durch die Dauerimpfung, die uns droht.
Ja, das sind Vergleiche, die man anführen kann. Andreas, vielen Dank für diese Ausführungen noch. Wir haben ja auch viele Hinweise von Experten, von Wissenschaftlern bekommen, die über die nicht herstellbare Herdenimmunität durch Impfungen immer wieder sprechen und aufmerksam machen darauf, sondern natürliche Immunität. Auch hier, meine Mutter hat früher mal gesagt, wenn du herausfinden willst, wo es richtig und falsch ist, wo es Licht ist oder das Dunkel, wo die Wahrheit ist oder die Unwahrheit, dann schau nach oben in den Himmel und frag den lieben Gott, wie er es grundsätzlich gemeint hat. Und er hat uns Menschen ein Immunsystem mitgegeben. Und dieses Immunsystem, wenn wir unseren Körper gut behandeln oder auch nur einigermaßen gut, funktioniert wirklich hervorragend, um uns gegen Viren, Bakterien, Mikroben und so weiter zu schützen bzw. uns dagegen zu immunisieren. Es ist ja ein ständiger Prozess des Neuimmunisierens, des Wiederstabilwerdens. Das heißt, unsere Aufgabe liegt in der Gesundheit und ihrer Erhaltung. Das heißt, raus in die Natur, tief frische Luft einatmen, in der Erde arbeiten, Gartenarbeit machen, unser Gemüse bitte selber anbauen, weil wir nicht wissen, wie es mit den Lieferketten werden wird und wann die eventuell auch, was Gemüse angeht, zerbrechlich werden könnten. Gesund denken, sich keine Angst einjagen lassen, sondern sich selbst immer wieder stabilisieren. Das sind die besten Pfeiler, um ein gesundes Immunsystem zu haben. Und würde unser Schöpfer Impfungen vorgesehen haben, dann würde er die auch in irgendeiner Form uns gegeben haben. Hat er aber nicht. Und deswegen hat er uns eben das Immunsystem und die Stärkung desselben durch uns persönlich als Aufgabe mitgegeben.
Nun geht es uns natürlich nicht darum, das Impfen pauschal zu bashen, denn es gibt tatsächlich Impfstoffe, die zum Beispiel Tetanus, die sich offenbar bewährt haben. Zumindest sieht alles danach aus. Das sagt auch Professor Bakhti beispielsweise. Aber was wir hier haben, ist natürlich ein Feldversuch weltweit von Menschen, wo wir nicht wissen, ob in 5 Jahren, in 10 Jahren oder in 25 Jahren irreversible Folgeschäden entstehen, die wir überhaupt noch nicht einschätzen können. Und das ist gemeingefährlich und das halte ich für ganz dramatisch, dass man so etwas mit den Menschen macht, solche großen Menschenversuche.
Ja, und gerade sehe ich noch eine Meldung hier bei der Bild-Zeitung, dass Herr Laschet, NRW-Ministerpräsident, einen neuen Brücken-Lockdown einführen will für April. Er sagt, damit müsse die Zeit überbrückt werden, bis viele Menschen geimpft werden. Und also noch weniger private Kontakte, Ausgangsbeschränkungen in Abend- und Nachtstunden, vielleicht auch tagsüber. Und ich möchte zu diesem Thema einfach noch einmal sagen, man versucht jetzt offenbar mit allen Mitteln zu impfen, so viele Menschen wie möglich zu impfen. Dafür scheinen diese Lockdowns gedacht zu sein. Und je weniger Menschen darauf eingehen und blockieren, umso schwieriger wird es für das System, all das durchzuziehen. Also bitte lasst euch nicht in Angst versetzen, wenn es heißt, noch eine gefährlichere Mutante. Wir wissen natürlich nicht, ob irgendwann wirklich noch mal eine Mikrobe ins Feld geführt werden könnte, die dann tatsächlich richtig gefährlich ist. Das wissen wir jetzt nicht. Aber zum derzeitigen Zeitpunkt gibt es genügend Wissenschaftler, die eben nicht von der Regierung bezahlt werden, die völlig andere Dinge da zu diesem Thema äußern. Bleibt in der Ruhe, bleibt in der Kraft. Heute gibt es wieder ein Abendgebet. Seid dabei und vor allem schickt um 21.30 Uhr euer gutes Wollen, das Licht mit in diese Welt, denn es bewegt sich etwas. Das sehen wir ja.
Ja, und ich glaube, damit werden wir uns jetzt an den wohlverdienten Kaffee machen und genießen auch unser Osterfest.
Ja, in diesem Sinne bis später und habt einen schönen Tag hoffentlich im Kreise eurer Lieben.
Alles Liebe aus Kanada.
Ciao.